sage nur mal kurz, ich bin Mörder und das ist Michael. Und unser Thema, wie angekündigt, ist, wie wir Hengfies geschaltet haben und wie das letzte Jahr bis im ersten Jahr aussah. Und was so gab und was so gibt. Und der.
Jetzt. Ich bin. Mit diesem Thema.
Ach, du bist ja kein Schmetzel, du musst einfach eine Brücke klicken.
Ja,
glaube ich.
Jetzt ist der immer noch hoch.
Ja, wir sind hier, was machen wir? Also ich bin Vollzeit-Nerd und ansonsten gehe ich 8 Stunden am Tag als Systemadministrator arbeiten. Und das ist eigentlich so mein technischer Hintergrund, wieso ich auch interessiert bin, Hackspace zu machen und zu haben. Michael?
Ja, ich bin Michael Lütz, heiße ich richtig. Ich bin Webentwickler in Schwerin bei einer Firma, die hauptsächlich WebRTC benutzt, um über das Internet Gespräche führen zu können, lassen zu können. Genau. Ich habe die letzten 5 Jahre in Schwerin den Webmontag organisiert und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ja, also was für eine Motivation hatten wir, um ein Hackspace in Schwerin zu gründen? Das Wichtigste eigentlich ist, dass man endlich mal normale Leute braucht, mit denen man über die gleichen Witze irgendwie lachen kann, mit denen man sich über die aktuellen News austauschen kann, mit denen man halt so Probleme aus der IT irgendwie sehen kann.
Der wichtige Grund ist auch, also besonders ich habe dafür gefahren, dass so mein Kind da jetzt im Jugendraum, ich hatte halt sehr früh als Kind ziemlich schon viel Interesse an Computern. Das Problem war immer, Leute zu finden, mit denen man sich austauschen kann. In meiner Zeit gab es halt in Schwerin gar nichts. Also null. Kein Untergrund, keine Vereine, kein nichts. Und auch über die Jahre hinweg irgendwie in dieser Gegend nichts. Und deswegen war die Idee auch irgendwann mal irgendwie sowas in Richtung
genau
zu machen.
Genau, wer schon mal auf dem Kongress war, der möchte immer auch so ein Stück vom Kongress mit nach Hause nehmen und das haben wir eben auch als Motivation gehabt und deshalb sollte es bei uns auch. Genau, für mich war noch ein wichtiger Grund, ich wollte Löten lernen. Ich wollte mir auch das ganze Zeug irgendwie nicht selber kaufen müssen, weil ich gar nicht wusste, ob das was für mich ist. Deshalb ich auch so angefangen wie eine junge Frau hier, mit den Finger verbrannt. Und gleichzeitig hatte ich mich so ein bisschen auch mit Arduinos beschäftigt und dann war halt auch die Frage so, ja, man kann irgendwie die Sachen nachbauen, wo man die Anleitung im Internet hat, aber wie kann man sich da so selber Sachen ausdenken, worauf muss man achten und was kann man da machen?
Hier nochmal ein Sicherheitshinweis, wenn es nach München riecht, dann hält man den Kopf falsch.
Genau. Anderer Grund für mich war auch so diese Geschichte, ne? 3D-Druck hat man in der Schule irgendwie von gehört, ein total spannendes Thema. Und dann kann man sich irgendwie, weiß nicht, auf 800 Euro oder sowas gab es ja damals schon die ersten großen Einstieg.
Ich glaube, ich war der erste, der auch so sehr den Preis war.
Dann ist aber die Frage so, ja, kaufen wir den jetzt für 800 Euro? Und was mache ich denn damit? Ne, und dann drucke ich da irgendwas und dann steht das Ding nachher rum. Ne, von daher lasse ich das, kaufe den lieber nicht, aber dann komme ich halt gar nicht in den Genuss, das mal auszuprobieren. Das waren so die wesentlichen Gründe.
Genau. Und dann ist dann die Frage, wie fängt man an? Also irgendwie vor dem Nichts, vor dem Nichts-Hackerspace war auch wirklich erstmal nichts. Das heißt, man muss ja irgendwo erstmal anfangen. Das, der kleinste gemeinsame Anfang war hier.
War tatsächlich ein Abend beim Webmontag, wo es tatsächlich um 3D-Druck ging und wo die beiden Jungs, die praktisch, die haben über das Internet Quadrocopter verkauft, die man sich auf der Webseite selbst konfigurieren konnte, also was man halt für eine Farbe haben wollte. Und dann wurden die wesentlichen Teile von dem Quadrocopter, die wurden dann halt tatsächlich so im 3D-Druck ausgedruckt. Und ja, bei dem Abend ging es halt darum zu gucken, was steckt da so drin in so einem Quadrocopter, wie kann man Fliegen üben, lernen und dann tatsächlich, wie funktioniert so ein 3D-Drucker, worauf muss man achten, was gibt es da alles. Und genau, das war so die Initialzündung, wo dann etliche, die dabei waren, halt gesagt haben, okay, wir müssen gucken, dass wir in Schwerin sowas halt irgendwie am Start kriegen. Und die ursprüngliche Überlegung war, ein Makerspace oder ein FabLab irgendwie zu gründen. Und der Anfang, damit die Idee keinen Schwung verliert, war das halt eine Gruppe auf Facebook, die FabLab SN hieß, wo sie auch relativ schnell irgendwie Leute gefunden haben, die da irgendwie sich beteiligt haben. Wobei das relativ schnell in so eine Richtung ging, dass halt eher so Nachrichten da reingeschrieben wurden. Ne? Also Firma XY hat irgendwie wieder ein neues Fundament rausgebracht und dann, ja, guck mal, was es da wieder Neues gibt. Also es wurde relativ wenig geplant, in Angriff genommen, wie das Ganze halt irgendwie dann tatsächlich umgesetzt werden kann.
Um es vorwegzunehmen, die meisten aus dem Treppen der Gruppe sind auch irgendwie nicht dazu geschlossen.
Genau.
Also
es gab zwei Termine, wo sich die Leute halt auch nochmal getroffen haben und wo das ja, relativ groß auch angedacht wurde. Ne? Also es wurde halt tatsächlich irgendwie im Sinne von Makerspace FabLab irgendwie überlegt und wo dann halt auch ganz viele große Maschinen drin stehen, CNC-Fräsen, große Drucker. Also teurer Kram halt, der einfach nicht nur so rumstehen kann, sondern der halt auch noch irgendwie kommerziell im besten Fall genutzt werden müsste, damit sich das Ganze trägt. Und da hat sich halt irgendwie niemand gefunden, der dann irgendwie eine Geschäftsidee daraus entwickelt hat, sodass ich das irgendwie parallel entwickeln konnte. So, dann, ich weiß gar nicht, das lief irgendwie so ein Jahr oder anderthalb Jahre, glaube ich, irgendwie so diese Gruppe. Und also mich hat aber der Gedanke irgendwie nicht losgelassen, sowas in Schwerin halt zu haben. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wenn man halt nicht mit dieser großen Variante Makerspace irgendwie anfangen kann, dann fängt man halt irgendwie nur nochmal kleiner an und macht halt erstmal so ein Makerspace, wo man erstmal einen Raum hat, wo die Leute sich irgendwie treffen können und wo man dann mal gucken kann, was daraus entsteht, was daraus passiert und wenn dann halt größere Maschinen da reinkommen, dann kommen halt größere Maschinen da rein, aber es ist jetzt erstmal für den Anfang nicht so wichtig, diese großen Maschinen zu haben, sondern eher den Raum, um sich eben mit den Leuten halt treffen zu können und austauschen zu können. Genau. Deshalb war für mich der Gedanke, irgendwie wegzugehen von der Idee Makerspace FabLab, sondern eher hin zum Gedanken an X-Bistos.
Ja, die ersten Schritte, wie man anfängt, so einen Hackspace zu gründen, da gibt es viele. Wir haben auch ein paar uns damals angeguckt, was man, wo so Infoquellen sind, was man darauf achten muss, wenn man sowas tut. Eines der ersten Anlaufstellen ist, die URL ist ja gleich unten, hackerspaces.org. Das ist so eine Webseite, wo irgendwie ganz viele Informationen drin sind, auch eine Karte aller, hier in diesem Fall, aller geplanten Hackspaces.
Genau. Und das war, also für mich war das so der erste Schritt, wie komme ich halt irgendwie an Leute ran, die sich daran beteiligen. Und deshalb habe ich in den Wiki halt erstmal einen Eintrag gemacht für Schwerin und da war ja auch noch nicht klar, wie das ganze Ding heißen soll. Deshalb ist der Eintrag vom Hacklabor, wie es jetzt heißt, immer noch unter / Schwerin zu finden. Das lässt sich leider auch nicht ändern. Genau, aber der erste Schritt war tatsächlich irgendwie so ein Profil anzulegen und mit dem Status Planned, sodass irgendwie andere, die halt Interesse haben, sehen können, okay, da gibt es irgendwie Bestrebungen, das halt in Schwerin zu gründen. Genau.
Da hatte die OpenStreetMap-Gemeinde irgendwie das sogar mitgekriegt und sogar einen OpenStreetMap-Punkt in Schwerin Zentrum gesetzt, einfach so als Punkt, dass da jetzt ein Hackspace geplant. Von der Reihe, die haben es irgendwie gesehen und sind Marker da halt
geschlossen. Das war schon ganz lustig.
Ja.
Genau, und parallel habe ich dann so eine kleine GitHub-Seite irgendwie aufgesetzt, die unter hackerspace-github.io zu finden war. Und eben auch diese lustigen Aushänge ausgedruckt und praktisch in Schulen verteilt, überall da, wo ich gedacht habe, dass da so mögliche Interessenten irgendwie rumlaufen. Und ich glaube, Paul zum Beispiel. Also es gab irgendwie so ein, zwei, die das tatsächlich auch gesehen haben und sich darauf gemeldet haben. Dann habe ich durch, ja beruflich habe ich Kontakte halt zur lokalen Zeitung, Schweriner Volkszeitung heißt die bei uns, also SVZ steht für Schweriner Volkszeitung. Und dann kam, hat die Redaktion irgendwie so gedacht, boah, das ist ja ein spannendes Thema, wir schicken mal irgendwie einen Redakteur dahin zu dem Herrn Nils. Und dann kam der Redakteur mit dem Fotografen. Und dann habe ich dem Redakteur irgendwie erzählt, was da so entstehen soll und was so die Leute in so einem Hackspace machen. Und das war auch gerade die Zeit, entweder war es kurz vor dem Kongress oder es war kurz nach dem Kongress, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und der Redakteur, der hat mich irgendwie angeguckt und der hat nichts von dem verstanden, was ich dem irgendwie erzählt habe. Ich habe es tatsächlich versucht, so weit runterzubrechen, dass es meine Oma versteht. Aber er hat es nicht verstanden, aber zum Glück war der Fotograf dabei, der zwar das gleiche Alter hatte, aber der hat das halt gemacht, so, worum es da ging. Und deshalb ist halt auch in der Unterzeile halt so dieses mit der Mastenstube, das denke ich mal irgendwie dem Redakteur zu verdanken, weil das so seine Assoziation war.
Zeitgleich hatten wir auch schon die ersten Treffen, das heißt, wir hatten über den Flyer, über den Webmond da so das erste Treffen absolviert, da waren wir, glaube ich, fünf Leute oder sechs. Und haben uns noch in der Küche von deinem Büro getroffen und uns da an Dings hingesetzt. Und da haben wir erstmal überlegt, also haben wir uns erstmal kennengelernt und geguckt, haben wir alle das gleiche Interesse? Also ist die Motivation die gleiche oder ähnlich? Also ist die kompatibel? Das war so eines der ersten Themen, die wir hatten. Und haben eigentlich gemerkt, dass das sehr gut funktioniert hatte. Das heißt, wir kamen alle irgendwie aus der Richtung, dass wir da Bock drauf haben, irgendwie uns abends halt noch hinzusetzen, nachdem wir tagsüber schon jeden Tag am Computer saßen, aber abends halt dennoch mit Leuten irgendwie. Und das ist so der Grundtenor gewesen, dass man einfach ein bisschen mehr haben möchte. Das ging dann halt so weit, dass wir dann am Anfang so noch erstmal vierwöchentlich uns getroffen haben, so die ersten, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Male. Und wir haben das dann sogar runtergetaktet auf zwei Wochen, da haben wir dann auch sogar die Orte gewechselt, wir fahren vorher in sein Büro, dann hatten wir zwischenzeitlich eine Bibliothek in Schwerin, wo wir abends uns hinsetzen konnten, das war ein bisschen lustig, weil da war noch, das war letztes Jahr, da war noch ein Röhrenmonitor und ein alter Drucker irgendwie, das Pentium 4 oder so, also wirklich schlimm irgendwie, haben uns das immer auch dann ganz lustig gemacht, so. Aber wir haben das nicht eingerückt. Ach, wo, der war auch noch. Naja. Und dann ging das nachher so, dass wir dann auch das TGZ, da kommen wir später hin nochmal, auch einen Raum hatten, da wo wir uns dann zumindest alle zwei Wochen ein bisschen getroffen haben und immer ein bisschen erzählt haben und so weiter. Und irgendwann haben wir uns sogar wöchentlich getroffen. Das war dann kurz vor.
Achso,
kurz vor. Achso, wir sind doch mal in Beziehung. Ich habe jetzt woanders schon gedacht.
Ja. Natürlich. Genau, dann haben wir halt bei den Treffen halt gesessen und überlegt, was brauchen wir alles, was müssen wir alles haben, worauf muss man halt irgendwie so achten. Und so ein paar wichtige Quellen für uns waren zum Beispiel das Makerspace-Playbook. Das gibt es auch als PDF immer noch im Internet zum Runterladen. Die legen halt aber ihren Wert oder die gucken halt eher auf die Maschinen, wo sie halt sagen, welche Maschinen man im Idealfall irgendwie da haben müsste. Also man kann sich da Inspiration mitnehmen, ja, aber das ist nicht ganz so wichtig.
Eines der weiteren Sachen, die ich auch verfolgt hatte, war auf 24C3 hatte Jens Ohrling und Herr Weiler, das habe ich vorhin vergessen, aber wie auch immer, hatte über ein Design-Pattern einen Vortrag gemacht und auch die Präsentation ins Internet geschmissen. Dieses Design-Pattern ist halt von Hackspace.org, so ein Ding, wo halt auch so eine Grundthemen drin sind, worauf man drauf achten muss, was man haben muss und so weiter.
Also das Spannende war, dass Murdoch ist über diese Design-Patterns halt durch diesen Vortrag aufmerksam geworden. Und ich bin durch das Hackerspace-Wiki eben darauf aufmerksam geworden. Und man sieht rechts so ja, die Einteilung. Ne? Also es gibt, weiß ich nicht, zahlreiche von diesen Pattern und die haben das so ein bisschen thematisch sortiert. Und man kann da hinten auf der Seite irgendwie gucken, was gibt es halt für Pattern. Willst du einfach anreißen?
Hier kommt wieder auf einen.
Ja.
Ja. So, ja, genau. Das war Pizza, das wollte ich erwähnen. Ja. Und zwar, eins der Pattern ist so, man muss sich ja einigen, besonders wenn man mehrere Leute ist, dann einigt man sich als erstes, wann macht man auf, wann hat man regulär auf. Und das Grundproblem ist ehrlich gesagt, man kann, nicht jeder kann überall, dementsprechend schafft man eh nicht alle zu einem Tag zu bringen, dass man den immer macht. Und deswegen ist es einfach, irgendeinen zu wählen. Und das Einfachste als Vorschlag ist, die nimmt man einfach Dienstag. Und der Witz dabei ist, alle, die Hackspace gegründet haben und das Design fertig gelesen haben, machen wir mit Dienstag. Weil das hat sich einfach so durchgezogen, dass man dieses Dashboard wörtlich nimmt, obwohl es halt eigentlich nur ein Beispiel war.
Ja. Genau, also wir haben auch Dienstag. Oder?
Genau, dann gab es, das war ziemlich interessant, das war April 2016. Also wir sind jetzt auch in der Geschichte, wir haben halt so Januar bzw. Dezember 2015 irgendwie diese ganze Geschichte begonnen. Haben auch April noch nichts weiter gehabt, also kein Raum und so weiter, sondern auch eine Treppe. Und da gab es sogar ein Chaosradio über Hackspace. Das war natürlich auch sehr interessant, das nochmal zu hören. Da war auch Jens Ulrich mit bei, der auch das Design-Panel damals auf dem Kongress vorgestellt hatte. Das habe ich gerade vergessen. Und, aber eines der wichtigsten Sachen zum Beispiel ist auch, es gibt die Space-API. Das ist halt eine API, mit der man seinen Space-Status setzen kann, ob man offen hat oder zu hat. Und natürlich auch so andere Informationen, wo ist die Location und ähnliche Informationen. Das ist noch so ein wichtiger Punkt, die dabei rausgekommen ist. Ja.
Genau, dann war ich also total motiviert und wollten jetzt unbedingt unseren eigenen Hackspace. Und dann hat sich jemand von einem, ja, DVZ heißt es, Datenverarbeitungszentrum, ist so eine landeseigene Firma in Schwerin, die halt die ganzen Ministerien betreut und den Landtag. Die hatten in ihrem Intranet praktisch den Zeitungsartikel, den wir vorhin auch schon hatten, dass halt irgendwie Leute gesucht werden für den Hackspace. Und dann hat sich jemand vom DVZ, der da arbeitet, bei uns gemeldet. Und der ist irgendwie nur in der Woche über in Schwerin und am Wochenende ist er in Neustrelitz. Und der fährt ein kleines rotes Auto. Und der hat uns dann, wir haben uns dann mit dem getroffen und der hat uns dann erzählt von der Tüftelstube, so heißt der Laden in Neustrelitz. Und also wir sind praktisch der LKW und er ist ja das kleine rote Auto. Und er hat halt in Neustrelitz haben wir ja keine guten Erfahrungen gemacht, so, ne, mit ihrem Hackspace. Und das waren auch ein paar Leute.
Ich weiß nicht mehr.
Also es waren so 4, 5 Leute, die haben gesagt, oh, hier Hackspace und so. Und bei denen ist es darauf hinausgelaufen, dass sie sich dann halt irgendwie zum Bier trinken und zum Kiffen irgendwie getroffen haben und die hatten, glaube ich.
Nicht mal Internet. Ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr hatten kein Internet am Hackspace.
Also. Ja, irgendwie so komische Geschichte. Und wir saßen da und waren irgendwie so, oh,
völlig erschöpft. Wie schlimm das doch. Also es war wirklich eine Motivationsbombe an der Stelle. Weil er hatte das relativ ausführlich erzählt, aber es war halt. Da haben wir erstmal gedacht, so Gott, was jetzt? Das wird doch nie was. Ne?
Genau, aber genau, dann haben wir das alles so sacken lassen und nochmal das so rekapituliert, was hat er uns überhaupt erzählt. Weil dann haben wir halt festgestellt, dass bei uns, weiß nicht, also. Leute, die trinken auch mal ein Bierchen, aber so stehen halt andere Sachen schon im Vordergrund. Ne? Und bei uns war tatsächlich, also wir wollten halt den Raum nicht, um Bier zu trinken und zu kiffen, sondern hatten da schon andere Sachen vor. Von daher hatten wir dann im Nachhinein doch, ja, sind irgendwie auch gestärkt aus der Sache hervorgegangen, aber hatten halt erstmal diesen Grenzschaden.
Genau, dann ist halt die erste Frage. Nachdem man schon sich getroffen hat und geguckt hat, was so ein Hackspace sein muss, irgendwie, oder wie man sich vorstellt, ist natürlich, wie muss auch dieser Raum sein, weil das ist ja, der Hackspace ist ja nicht wirklich nur, also es geht ja auch um diesen Raum, ne? Wirklich, was kommt da rein, was will man damit anstellen, ne? Es geht ja wirklich um den physikalischen. Und es gibt halt Kriterien, die wir uns überlegt haben, die natürlich auch im Designpattern drin stehen. Eines der Punkte, die ich erzählen möchte, ist die Küche. Die Küche steht im Designpanel drin und das ist wirklich wichtig, das zu haben, weil man dadurch die soziale Interaktion fördert, weil man gemeinschaftlich kocht und gemeinschaftlich isst und natürlich auch dadurch irgendwie sozial die Möglichkeit bietet, die Leute irgendwie den Abend zu verbessern. Ne? Gerade so, wenn man abends von der Arbeit kommt, dahin geht oder so und dann hungrig ist, dann macht man wieder ab, geht nicht dahin, weil man zu Hause dann lieber kocht oder sowas, ist auch ein weiterer Vorteil. Aber gerade dieser soziale Akt benötigt eine Küche.
Außenstehende halten dann auch eher für normal und kriegen, dass man tatsächlich auch selber Essen zubereitet und nicht nur Pizza bestellt.
Genau.
Also worüber wir auch oft geredet haben, war so die Geschichte mit den Parkplätzen, ne, und Anbindung von öffentlichem Nahverkehr. Also da haben wir schon immer stark irgendwie drauf geguckt, dass das irgendwie alles so im Einklang steht. Weil wir, also uns schwierig ist halt so die Situation, wenn man sagt, man möchte es doch irgendwie im Stadtkern machen, eher so in City, dann hat man auf jeden Fall Probleme, Parkplätze zu finden. Also man hat dann nicht so die Probleme mit dem Nahverkehr, aber mit den Parkplätzen hat man auf jeden Fall Probleme. Und da relativ schnell klar war, dass es irgendwie ja, genügend Leute gibt, die mit dem Auto kommen, war das halt so ein Ding, wo wir halt ja, sehr stark aufgaben. Genau, was jetzt auch wichtig war, irgendwie eine passende Nachbarschaft zu haben. Also, wir wollten schon irgendwie auch mal nachts irgendwie die Musik laut aufdrehen und es war klar, dass es irgendwie rund leuchtet und wir wollten auch keinen haben, der dann sagt,
an dieser Stelle muss ich spoilern, ja, wir machen abends viel gerne laut Musik. Also das passiert schon immer mal wieder. Von daher, aber das funktioniert.
Genau. Wir sind, also andersrum, also wir hatten also ein paar Sachen, die wir im Kopf hatten in Schwerin. Also es gibt von der Stadt so ein paar Gebäude, die entweder komplett ungenutzt sind oder nur teilweise genutzt sind. Und da haben wir so ein bisschen Auge drauf geworfen. Dann hatten wir ein Gebäude, das war eher so eine Galerie. Die hatte auch ganz viel Glasfläche. Die war auch irgendwie eher so im Innenstadtbereich, im Wohngebiet, Kneipe nicht weit weg und so. Das war eigentlich auch ganz interessant.
Und die Toilette stand mitten im Raum. Das war ganz witzig. Man konnte also quasi rumgehen da. Hat er lustige Effekte.
Genau, dann ja, hat sich aber gezeigt, die Galerie, die war zum einen war da halt die Miete relativ hoch, dann war die auch relativ, also waren die auch schon weg, als wir gesagt haben, wir gucken uns das trotzdem mal an. Die Gebäude von der Stadt, da hatten wir, zu der Zeit hatten wir noch ein Mitglied, das jetzt in Hamburg ist, dessen Mutter arbeitet tatsächlich auch da bei dem sogenannten zentralen Gebäudemanagement der Stadt. So dass wir dachten, da haben wir einen kurzen Draht und das wird schon und so. Aber irgendwie hatten die überhaupt kein Interesse daran, dass jemand diese Gebäude da mietet oder die Flächen mietet. Ne? Und naja, die einzigen. Achso, da kommen wir dann.
Ja.
Kommen wir dann zu?
Mit dem Bürgermeister.
Achso, der Mann ist da oben schon stehen. Achso, der Bürgermeister. Achso, der Bürgermeister. Genau. Und jetzt ist es halt so, der Bürgermeister hält jetzt. Also er öffnet irgendwie so Ausstellungen und in dem Gebäude, was halt irgendwie relativ selten genutzt wird. Und sagt dann jetzt halt, er hätte gerne irgendwie Mieter in diese Gebäude. Wäre die gerne da gewesen.
Eines der Orte, die wir uns angeguckt haben oder im Kopf hatten, erstmal grundsätzlich war das Technologiezentrum in Schwerin. Das ist so ein Gewerbegebiet in Schwerin, aber halt eben nicht in der City so. TGZ kurz. Und beim TGZ hatten wir auch schon vorab ein paar Treffen einfach in diesen Meetingräumen, haben wir uns gestattet. Aber wir haben ziemlich schnell von denen so die Möglichkeit gegeben, dass sie uns einen Raum zur Verfügung stellen. Und besonders viel Wert hat das Marketing drauf gelegt. Also Marketing vom TGZ. Also es ist halt ein Gehörgebiet, was für Startups auch sehr interessant ist. Ne? Eine Vergünstigung für Startups und viele technische Firmen sitzen da und so weiter. Und in der Hackspace hatte das Marketing auch ziemlich schnell verstanden, was das ist. Und hatte irgendwie auch, wir hatten die direkt gefragt, weil sie uns wirklich gesagt haben, so hier Vergünstigung und ihr könnt und so weiter. Und dann haben wir gefragt, wieso, wir wollen das. Wir wollen dieses Zugpferd der Hackspace, weil potenziell da sind Leute drin, die auch für die Firmen was tun können, also einen Job finden können oder was auch immer. Und natürlich ist es auch irgendwie, wahrscheinlich auch irgendwie Werbung, wenn man sagt, man hat hier hippe, coole Nerds oder sowas. Ne?
Also es ist für die auch so ein bisschen aushängeschild, ne? Das TGZ in Schwerin ist auch der einzige Ort, also wo es halt so ein Coworking Space in Schwerin gibt. Und also funktioniert halt nicht, weil es ein Coworking Space ist, ist weit außerhalb. Wobei außerhalb ist auch so relativ ist. Ne? Mit dem Fahrrad, glaube ich, braucht man über 5-7 Minuten vom Stadtzentrum, bis man da ist. Ne? Aber es ist so, weil die Schweriner halt gerne alles in der Innenstadt machen, ist das dann so ganz weit draußen. Also es gab auch jemanden, der in der Anfangszeit bei der Planung so gut dabei war. Der bastelt so aus Elektroschrott, bastelt der so Musikinstrumente, ziemlich abgefahrene Sache. Der hatte auch irgendwie bei dem Eintreffen mal so Dinge. Und der zum Beispiel ist halt irgendwie abgesprungen, weil er gesagt hat, nee, das ist ja total weit weg, da fahre ich auch abends nicht mehr hin.
Genau, das ist halt ein Problem, was wir im Gegensatz haben, die Anwendung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt, es gibt zwar jeweils die Straßenbahn hinfährt, ich glaube so 400 Meter Luftlinie oder sowas, und dann die Busse, die da fahren, die fahren meistens tagsüber häufiger als nachts. Das ist so ein Problem. Es gibt zwar welche, aber irgendwann hört ja auch auf zu fahren. Ich weiß gar nicht, wenn der letzte Kette um 11 oder sowas.
Weil man mit der Straßenbahn muss man wissen, also die Luftlinie ist ja nicht Luftlinie, sondern also die ist Luftlinie, ist Luftlinie, aber dazwischen ist noch die ist die Kaserne von der Bereitschaftspolizei, die da halt auch trainieren, weil halt nicht ruhig, sondern muss halt draußen gucken.
Genau.
Und was wir halt auch nicht haben im TGZ, ist halt eine Dusche, ne? Obwohl die Design-Pattern sagen, so, wenn ihr euch da länger aufhaltet, ist es schon besser, wenn man auch regelmäßig duschen kann. Ja. Aber wir dürfen auch nicht schlafen bei uns im Space mit meiner Herzen.
Nee, wir dürfen nicht übernachten.
Achso, so.
Wir haben genau das bei uns reingeschrieben, wir dürfen nicht übernachten, aber wir dürfen schlafen, weil die Füße also. Die Schuhe anbleiben. Aber es gibt viele Vorteile. Und eines der Folgen, den ich vergessen aufzuschreiben, weil ich die Dusche gerade lese, ist, wir haben im TGZ nur einen Raum, der ist, ich habe vergessen, wie viel das ist, 72 Quadratmeter groß. Aber wir haben auch keine eigene Toilette, sondern es gibt halt, weil das auch ein Bürokomplex ist, es gibt ja mehrere Gebäude im TGZ, aber dieses ist unser ein Bürokomplex, da gibt es halt einen Flur. Das ist wirklich gut, weil wir müssen die nicht sauber machen. Das macht halt das TGZ, das Girls Toilette sauber machen. Da hatte ich echt Angst vor, da bin ich jetzt wirklich drüber, dass wir keinen Plan aufstellen müssen, wenn dann wäre das Club putzen müssen.
Genau. Was beim TGZ auch noch ganz gut ist, dass die generell im Grunde so kostenlose Beratung anbieten. Einmal durch Anwälte und dann durch Steuerberater. Und das haben wir, glaube ich, auch ein- oder zweimal in Anspruch genommen. Weil wir halt irgendwie klären wollten, ob unser Verein jetzt gemeinnützig sein soll oder nicht und was so Verhaftungsfragen sind. Also.
Genau, und die Mietkondition hatte ich schon erwähnt, zumindest andeutlich. Also, wir haben wirklich uns gute Konditionen geboten für die Miete. Und natürlich die technischen Führungen liegen. Das heißt, wir haben natürlich auch damit spekuliert, dass wenn wir in einem technischen Zentrum sitzen, dass wir Sponsoren spenden und Unterstützer finden. Quasi. Und wir haben sogar welche gefunden, und zwar mein Freund Kritikpunkt Internet. Und das ist wirklich so. Wir haben den örtlichen Rechenzentrumbetreiber, der auch so ein kleiner ISP ist, von denen haben wir eine 100 Mbit symmetrisch gestellt bekommen. Immer noch. Und das ist natürlich ziemlich cool. So für einfach nur so.
Genau, wir hatten irgendwie den Ort.
Den Ort,
wo wir es machen wollen, genau. Das wäre so ziemlich sicher. Dann haben wir gesagt, so, was müssen wir jetzt machen, da müssen wir Verein gründen.
Das macht man halt in Deutschland, ne? Also wir sind mindestens 7 Leute. Was tut man, wenn man sich mit 7 Leuten regelmäßig trifft, Verein gründen?
Manchmal wird ja auch ein Verein einfach so gegründet, wenn man eine Internetseite hat, aber wir wollten eben vorgründen, selber Verein gründen. Genau, da stand halt im Raum die Frage, wollen wir gemeinnützig sein oder nicht? Also von vielen Firmen und Beratern wurde irgendwie so ein Zerhang getragen, macht das irgendwie nicht gemeinnützig. Irgendwie so aus Steuergründen und wir haben dann aber gesagt, aber wir wollen ja nicht irgendwie, also es soll halt keinen kommerziellen Hintergrund haben, sondern es soll halt schon diesen gemeinnützigen Hintergrund haben und deshalb haben wir halt beschlossen, dass wir das hier als gemeinnützigen Verein halt irgendwie machen wollen. Wir hatten auch keine Lust, irgendwie so eine Satzung selber zu schreiben und haben uns dann etliche Satzungen angeguckt. Ich glaube, von dem aus Leipzig haben wir uns irgendwie die Satzung angeguckt. Oder ich jedenfalls.
Ja, wir haben jeder hat irgendwelche angeguckt.
Genau. Rostock. Dann habe ich mir die von Rostock angeguckt und da waren halt so überall Sachen drin. Also es gibt Sachen, die muss man irgendwie reinschreiben in so eine Satzung und dann gibt es halt so Sachen, die will man einfach reinschreiben. Genau. Zum Beispiel hatten die Rostocker so einen schönen Passus drin, wie man so seltsame Personen irgendwie so aus dem Verein raushalten kann und mit seltsamen Personen. Da war mir dann irgendwie auch angelegt, dass man uns vielleicht auch, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie so Nazis und Sexisten irgendwie da rauszuhalten. Das war so der eine Punkt.
Wir haben wie gesagt, so eine genommen und so ein bisschen variiert diese Satzung, ein bisschen an unsere Ideen angepasst.
Und dann hatte ich im Vorfeld bei dem der lokale Freifunkableger in Rostock, die heißt Open-Net-Initiative, bei denen bin ich auch auf der Mailingliste und da habe ich halt gesehen, dass die jetzt die im Verein gegründet haben, das eben so gemacht haben, dass die ihre Satzung halt erst zum Finanzamt geschickt haben. Ne? Und damit das Finanzamt irgendwie sagen kann, ja, das fällt unter Gemeinnützigkeit oder nicht. Weil der normale Weg ist, man reicht diese Satzung dann beim Amtsgericht ein, damit der Verein eingetragen wird und dann gibt man das erst zum Finanzamt. Und das Finanzamt, das sind aber die halt diese Gemeinnützigkeit entweder bestätigen oder halt ablehnen. So, wenn man also erst zum Gericht geht und dann zum Finanzamt, kann es halt sein, dass man die Satzung ändern muss, dann muss man halt wieder zum Gericht gehen und das irgendwie ändern lassen. Also haben wir auch erst mal den Finanzamt nachgefragt und es hat sich irgendwie hingezogen, ne? Also bis die immer so geantwortet haben und dann waren so, ich glaube, drei Durchläufe hat es irgendwie gebraucht und dann hat die Sachbearbeiterin beim dritten Mal auch gesagt, ja, da fehlt noch was und dann hat die Satzung schon so voll, die rufen einfach an und fragen, was ich da reinschreiben soll. Und dann haben wir so ein bisschen geplauscht, damit sie halt ein Gefühl dafür kriegt. Und ich glaube, ein paar Wochen vorher war die Geschichte in Kiel mit dem Hochhaus, wo irgendwie so Studenten das Hochhaus irgendwie so blinkenleitmäßig irgendwie ausgeleuchtet haben. Und da stand halt bei uns auch in der Zeitung und deshalb wusste sie halt auch gleich, worum es geht. Und war halt auch schon so begeistert und hat mir dann auch gleich irgendwie so in die Feder diktiert, was ich da jetzt irgendwie reinschreiben soll und was ich halt irgendwie ändern muss. Weil nämlich, ganz wichtiger Punkt, der Betrieb von so einem Raum, wo man sich halt treffen kann, der alleine ist halt nicht gemeinnützig. Also so die ganzen Aktionen, die man halt in dem Raum machen kann, die gelten dann nachher als gemeinnützig, aber diesen Raum ja, zu bewirtschaften oder den vorzuhalten, ist halt nicht gemeinnützig. So mussten wir halt in unsere Fazit irgendwie passen. Und dann haben wir den halt auch beim Gericht.
Genau. Aber der eine Punkt hier noch und der zweite Versuch war dann deswegen, weil wir auch klarstellen mussten, dass wir diese Veranstaltungen für Nicht-Mitglieder auch machen. Also weil das stand irgendwie vorher irgendwie ein bisschen seltsam drin, aber wir wollten das ja natürlich auch für jeden machen, also für Gäste und Mitglieder. Ja. Das haben wir dann nochmal korrigiert und dann ging das gut.
Das muss halt für die Öffentlichkeit sein und dann ist das Finanzamt da. So. Dann hier, Menschen sind auch nur Menschen. Habe ich den drin stehen lassen? Also der kurioseste Typ war tatsächlich hier so Gamma-Katz, nennt er sich, sozialen Medien. Der kam irgendwie an, der hat sich auf Facebook gemeldet und hat gesagt, ich habe die Lösung für alle eure Probleme. Ich kenne nämlich irgendwie Gott und die Welt und ich bin der Tollste. Und der hat aber irgendwie so größten Atemhaut auf, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also sich mit dem zu treffen, das war total das. Egal. Der hat dann auch unser Pad irgendwie zugespammt und irgendwie außer Kraft gesetzt, weil er sowas gerne macht. Und naja, er war nicht dabei und ist nicht dabei und irgendwie nie dabei sein. Also er hat dann irgendwie gesagt, er macht über seinen eigenen Club auf, weil auch irgendwie der Beitrag, den wir halt irgendwie angepeilt haben, natürlich im Mitgliedsbeitrag, der war halt irgendwie auch zu hoch. Und naja, aber das ist krasser Typ. Genau. Dann hat uns irgendwie kurz vor der Öffnung auf Facebook jemand angeschrieben und hat dann gefragt, ja, was macht ihr da, wie erreiche ich euch überhaupt? Und der hatte schon so einen komischen Namen irgendwie, also bei mir hat er gleich irgendwas
geschrieben. Ja,
und dann habe ich mir sein Profil angeguckt. Und dann tauchten da auch so Sachen auf wie Rocknord und weiß der Teufel was. Und dann habe ich gesagt, wie geht man hier mit so einem Anhänger von so rechten Gedanken, wie geht man mit dem um? Und da haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass wir den irgendwie erstmal informieren, dass wir dem halt nicht antworten. Und
funktioniert.
Der ist auch nicht aufgetaucht. Ja.
Ansonsten gibt es halt so einen, also Personen, die Bedenken haben, immer wieder. Also, was ja auch berechtigt ist, was aber manchmal auch irgendwie schwierig ist, das zu klären. Also ganz einfach so Vorstand, Haftung und so weiter, dann kriegen die Leute Angst, wegen der Haftung Vorstand zu werden. Das ist natürlich dann eine Schwierigkeit, ne? Oder dass halt eben dann irgendwie Hauswerk ist, Bauwerk und das Neugeborene auch gleich mal anschließt oder sowas. Das sind natürlich Bedenken, die berechtigt sind, aber es ist schwierig dann auch damit umzugehen, aber irgendwie hat es ja dennoch funktioniert. Weil am Ende gibt es trotzdem ganz viele Leute, die die Motivation haben, die sagen, ja, ich habe Bedenken oder ja, ich weiß noch nicht so richtig, aber ich stehe trotzdem ein und versuche das Ding auf die Beine zu stellen.
Also ein Punkt bei den Bedenken war zum Beispiel, dass wir irgendwie überlegt haben, damit wir dem Mitgliedsbeitrag nicht hinterherrennen müssen, nach irgendwie Einzugsverfahren. Und dann gab es jemanden, der nachdem wir das so besprochen haben, dann gesagt hat, ich bin nicht mehr dabei. So. Dann mussten wir irgendwie nachbohren, warum hast du jetzt keinen Bock mehr und so. Dann hat sich irgendwie irgendwann herausgestellt, dass er einfach nur keine Lust hatte darauf, dass irgendjemand Geld von seinem Konto einzieht, sondern er wollte das halt irgendwie selber überweisen. So, dann muss man halt
drüber reden.
Man muss halt immer drüber reden und also gerade bei Leuten, die man auch dabei haben möchte, so muss man halt immer so ein bisschen sich drum kümmern. So, die nächste Folie ist auch so meine Lieblingsfolie.
Die
vorne sind halt auch irgendwie Mitglieder, die stöhnen gerade. Und die stöhnen nicht umsonst, weil es gab natürlich, wir mussten ja ein Logo haben. So, und dann gab es so Entwürfe.
Ich würde das Ding erstmal Bike-Shape erklären.
Achso.
Ja. Also es gibt jetzt im Design-Pattern das Bike-Shape Anti-Pattern. Das ist so eine Geschichte, wenn der Hacksmith plötzlich anfängt, ein Fahrrad Unterstell zu bauen. Das ist so ein Low-Level-Projekt mit drin und sagen, dass halt speziell auch Nerds irgendwie dazu tendieren, denn irgendwie alle Ideen reinzukloppen, die Farbe des Daches zu wählen und so weiter. Das führt ja zu vielen Diskussionen, viel Gespräch, viel Nichts tun. Und aber auch, weil jeder eine Meinung darüber hat, dass man sich auch nicht vereinigen kann. Und eines der Probleme war.
Ja, genau. Das ist so. Genau. Und, es gab dann im Slack irgendwie so ein paar Entwürfe. Also es gab einige Mitglieder, die so sich Gedanken gemacht haben und Entwürfe da reingeworfen haben. Und das hat sich aber irgendwie schnell rauskristallisiert, dass die Mehrheit irgendwie so Bock hatte auf irgendwas, was so diesem Periodensystem da irgendwie so angelehnt war. Und ich habe dann hier die linke Variante irgendwann gebaut, ist das falsch. Die linke Variante gebaut und irgendwie, ja, war, also für mich war klar, dass es das irgendwie ist, oder? Und dann wurde halt das Icon vom Stack getauscht, bei Twitter getauscht, ich glaube bei Facebook hatten das auch irgendwie drin. Und dann kam auf einmal so kleine Empörungswelle. Ja, wenn das jetzt hier abgestimmt und wer hat denn gesagt, dass das unser Logo ist? Naja, dann haben wir halt ein Plenum einberufen und dann haben wir gesagt, so, dann reden wir jetzt über unser Logo. Und dann haben wir so lange über das Logo geredet, dass der Versammlungsleiter, der nämlich ich war, am Schluss vor gar keine Lust mehr hatte. Das hat sich Stunden hingezogen. Das hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da saßen. Hier steht drin 24 Stunden. So lange hat es nicht gedauert. Aber Fakt ist, am Ende ist das nichts mehr los. Und es war so die Situation, man kann es irgendwie nicht beschreiben. Es war eine sehr angespannte Situation und naja, jetzt haben wir nur Kompromiss sogar, dass wir das einmal in der Variante haben und auch einmal invertiert. Ja. So, dass man das halt überall nutzen kann und jeder irgendwie so möchte, wie er haben, nee, so nutzen kann, wie er es haben möchte. Wir haben sogar auch die Varianten ohne die Inhalte in den Ecken, also eigentlich so wie das links oder so wie hier auf der Jacke.
Je nach Größe, wo es hin kommt.
Naja, also witzige Sache, um stundenlang darüber zu sprechen.
So. Genau, denn nachdem wir den Raum hatten mit dem Zelt, ging es halt wirklich darum, wir brauchen irgendwie Ausstattung. Ne? Und es gibt natürlich, klar, wir brauchen irgendwie Tische und Stühle. Und das kam ziemlich schnell. Also wir hatten den ersten Abend offen und gesagt, Leute, kommt vorbei. Und wir hatten noch einen in den Löwen gebracht, den Löwen. Und dann kamen die ersten Tische und Stühle sogar schon mit. Ne? Und dann konnten wir schon sitzen in den leeren Raum und einfach erstmal fachsimpeln und gucken und so weiter. Und ziemlich schnell kam dann sogar diese Küche. Also dieser Raum war halt, wie gesagt, nackig. Und dann hatten wir sogar die Küche. Die musste auch angebaut werden und so weiter. Mit Geschirrspüler, damit wir uns auch nicht abwaschen müssen. Das war sehr, sehr praktisch.
Also die Küche war das Erste, was da drüben war, was gut war.
Genau, und dann kam die Kollegin. Das heißt, der kam dann wirklich, da steht ein 42er-E-Schrank mit 1912. Der kam nach der Küche ziemlich gleich. Also ich glaube, vielleicht einen Monat später, nachdem wir den Raum hatten, stand da ein leerer Serverschrank. Und auch wir hatten ja auch nachher sogar Server, Laptops, ziemlich schnell. Und das Krasse ist, dass das meiste, was im Hackspace zu finden ist, beim Hacklabor, also fast alles, haben Leute mitgebracht. Entweder weil sie sagen, zu Hause steht's, da steht es genauso wie zu Hause, oder ich brauche es hier nicht, ich schenke es euch, ich habe es über, ich habe es doppelt, ich kaufe es extra für euch. Dann gibt es Firmen, die gespendet haben, das heißt, wir haben Firmen, Leute, da wo wir arbeiten oder sowas gefragt, und die haben gesagt, ja, ich habe hier noch ein bisschen was, oder ich habe gehört, ihr habt was, braucht ihr noch was, kam Firmen auch zu uns, und dann kam echt ganz viel Einrichtungskram. Unter anderem hat eben auch Kleinkram am Lauf irgendwie abgeschaut oder wieder mitgebracht, weil sie festgestellt haben, sie haben eine Schere. Ne? Die Schere, da gibt es so, der Witz dabei mit der Schere, wir haben so eine Schublade mit Lehme dran, und es gibt die oberste Schublade ist die Office, und darunter ist Werkzeug. Man weiß nie, wo diese Schere ist. Ist sie nun im Office oder ist sie im Werkzeug? Und jedes Mal suchen wir, wo diese Schere ist.
So, du musst ein bisschen Gas geben.
Ja,
die Raumeinrichtung, die hat sich irgendwie im Laufe der Zeit immer wieder geändert, weil wir geguckt haben, so funktioniert das so, funktioniert das nicht so. Dann hatten wir irgendwie zwei Tischbereiche irgendwie, dann hat sich halt herausgestellt, dass es irgendwie so eine Oppchenbildung gab, der wir so entgegenwirken wollten, dann haben wir das halt umgestellt und naja, wird halt immer wieder so experimentiert.
Genau. Das Einzige, was der Verein jetzt wirklich, gekauft hat, ist die Flauschecke. Also das Holz haben wir gekauft als Verein und zusammengebaut, und jeder hat an dieser Flauschecke irgendwie gemacht. Das ist halt die Ecke für Stauraum, wir brauchen Stauraum. Man sieht das jetzt nicht mehr da unten, diese viereckigen grauen Dinge da. Das sind halt riesenlange Wagen, auf denen man Sachen draufstellen kann. Und das liegt dann natürlich WLAN-gesteuertes Licht, ne? Das ist wichtig.
Genau, Kommunikation. Interne Kommunikation nutzen wir, sprechen wir sogar vor Ort miteinander. Und ansonsten nutzen wir Slack und eine Mailingliste für Mitglieder.
Und eine Mailingliste für externe, so eine Announcement-Liste, wo halt jeder sich abonnieren kann, um halt Informationen zu bekommen, was steht an und was wird gemacht. Wir haben aber ganz schnell halt Facebook und Twitter irgendwie ins Boot geholt, um halt darüber zu kommunizieren zur Außenwelt. Und natürlich auch irgendwann hatten wir erst diese statische Website, wo grundlegende Informationen ist. Irgendwann haben wir auch eine Website gebaut, die halt einen Blog hat, damit man auch da Sachen reinschreiben kann.
Wir haben Dirk nicht genutzt, weil Slack mobil besser funktioniert. So, was machen wir? Am besten, das einmal schnell. Wir kochen ja Girls Day, wir machen Mathe-Workshops, Kurse, Webmontag, das ist ja ein Problem. Wir haben nicht so viel Zeit, deshalb überspringe ich das, weil nämlich so die Geschichte, was nicht funktioniert hat, auch ja, sehr interessant ist. Wenn das nochmal hier so die Logos da, die da so alle im Raum waren, und man sieht hier, also hier dieses Slave sieht man auch, ne? Und zwar hieß der Verein tatsächlich am Anfang Slave, und bis uns dann da ein befreundeter Unternehmer gesagt hat, ja, da gibt es ja diese Berliner Firma, und müsste ich mal gucken, ob das markenrechtlich überhaupt geht. Und natürlich ging es nicht, Facebook Badge. Ich habe mit dem telefoniert, und er hat gesagt, nee, ich kann euch das ja nicht irgendwie einräumen, die Rechte, ich weiß ja nicht, was ihr da so macht. Und naja, also dann haben wir halt überlegt, kann das Ding anders heißen? Hacklabor ist bei rausgekommen, Cyberraum wollte leider keiner.
Deutsch!
Oder was heißt keiner? Es war irgendwie eine Stunde, glaube ich.
Ja, eine Stunde weniger als quasi Hacklabor.
Ansonsten ist es Cyberraum geheißen. Genau, was hat sonst noch nicht funktioniert?
Oder funktioniert nicht?
Also, wir hatten am Anfang so die Idee, wenn wir halt viele Mitglieder haben, haben wir auch viele Aktive, die sich beteiligen. Das stimmt leider nicht so. Dann ist so Kommunikation im Slack, funktioniert auch nicht für alle, da geht halt auch gerne was unter. Dann ist es immer wieder schwierig, die Mitglieder irgendwie auch laufen zu haben. Genau. Und dann müssen wir am Anfang hatten wir tatsächlich nur drei Schlüssel. Jetzt haben wir auch so ein Schließsystem.
Genau, durch das Schließsystem ist die Öffnungshäufigkeit signifikant gestiegen. Also es war eigentlich aktuell fast jeden Tag offen, weil wir halt ein Schließsystem haben. Ne? Das war vorher gar nicht möglich.
So, Motivation hat die sich vom Anfang noch bestätigt, weil wir, also aus welchen Gründen haben wir das gemacht, hat sich das bestätigt? Ja, hat sich. Und sind wir immer noch motiviert, das irgendwie weiterzumachen? Ja, sind
auf jeden Fall.
So.
Kurz einmal, wir hatten mittlerweile dann auch in erster Zeit, das ist schon eine Volkszeitung und NDR-Fernsehen, da haben wir dann auf die Schwelle gekommen. Ein paar ausführlich, ein paar Parteien, müssen aber leider weiterspielen.
Genau. Genau. Die spannende Frage, wie sieht das Ding überhaupt aus? So sieht es leer aus.
Genau, das war der erste Abend. Ein leerer Raum, ich habe es gerade gesagt, Foto gemacht, das geht wirklich von links bis rechts einmal im Kreis.
Und, witzig ist, also hier geht es zur Toilette und diese Tür, die hier vorne ist, das ist so eine Flügeltür, die kann man
so,
die kann man so weit aufmachen, dass man da auch mit dem Auto reinfahren kann, weil es auch im Erdgeschoss ist.
Und das nächste, das ist jetzt ein Monat weg. So sieht der aktuell aus da oben. Also wirklich vollgestellt mit Regalen, mit der Küche, mit ganz viel LED-Licht, mit Türen, Tischen, Werkzeug, Monitore, Laptops, alles da für ihn zur Verfügung gestellt. Ja. Und damit sagen wir, Dienstag und Freitag um 19 Uhr sind die Kinder offen. Wenn ihr das schöne VR unten da an der Webseite seht, haben wir jetzt auch schon offen. Das triggert die Space API. Ja, und dann sagen wir.
Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Und danke für eure Aufmerksamkeit.